Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode nehmen wir euch mit in eine der spektakulärsten Disziplinen der Leichtathletik. Und, so hat es unser Gast gesagt, auch eine der anspruchsvollsten Disziplinen, wenn nicht sogar die anspruchsvollste, den Stabhochsprung. Ein Sport, der auf den ersten Blick vor allem Höhe und Show verspricht, in Wahrheit aber ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Technik, Mut, Timing und mentaler Stärke ist.
Unser Gast ist Oleg Zernikel, einer der besten deutschen Stabhochspringer. Mit ihm sprechen wir über das, was diesen Sport wirklich ausmacht, über den perfekten Sprung, das besondere Verhältnis zwischen Athlet und Stab, über Höhen jenseits der 5 Meter und darüber, was im Kopf passiert, wenn ein einziger Moment über Erfolg oder Scheitern entscheidet. Gleichzeitig blicken wir auf Olegs persönlichen Weg, vom Aufwachsen zwischen zwei Kulturen über schwierige Phasen ohne schnellen Durchbruch bis hin zur EM-Bronze 2024 und der Teilnahme an den Olympischen Spielen. Freut euch auf ehrliche Einblicke, verständliche Erklärungen, persönliche Anekdoten und eine Folge, die zeigt, warum Stabhochsprung weit mehr als ein nur Hochspringen ist. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Oleg, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo Leute, servus, seid gegrüßt.
Ja, lieber Oleg, cool, dass du am Start bist. Du bist uns online zugeschaltet heute zum Podcast. Das heißt, du kannst nicht in unser legendäres Fragensäckchen greifen, aber Olli ist immer unsere Losfee. Deswegen, du darfst jetzt eine Frage ziehen und du darfst sie dann gleich kurz und knapp beantworten. Wir sind gespannt.
Ich bin schon gespannt. Ich auch.
Oh, eine Frage, die wir tatsächlich noch nicht so oft gestellt haben. Wenn du die Regeln einer beliebigen Sportart ändern könntest, was würdest du ändern?
Weißt du, wir hatten jetzt eben ganz kurz Züge gehabt über die Dartscheibe. So. Weißt du, und ich frage mich gerade, welcher Idiot hat die 1 genau neben die 20 gemacht? Das macht doch gar keinen Sinn. Macht doch dann die 19, links 19, rechts die 18, dann ist doch viel einfacher zu spielen. Das ist ja, glaube ich, so eine Regel, die ich einführen würde, ändern würde, dass man die Dartscheibe verändert. So wie es halt am einfachsten ist zu spielen, in Anführungsstrichen.
Geil. Das heißt, du würdest sozusagen Darts anfängerfreundlicher machen, oder?
Ja, eher, ja, tatsächlich, ja. Weil das ist schon ein frustriertes Gefühl, wenn du dann, keine Ahnung, 60, 20 wirfst und dann eine 1 oder dann, keine Ahnung, ja, so eine 80 raushaust, dann wieder 1 und eine 5, das macht doch keinen Sinn, das macht keinen Spaß.
Ja, bei mir ist es schon so oft passiert, wenn ich mal die Triple 20 getroffen habe, dass ich danach die 1 getroffen habe. Das ist das Schlimmste überhaupt. Du bist so im Flow, du denkst dir so, okay, jetzt hast du es, dann 1.
So sieht's aus, ja, so sieht's aus. Das will ich auch verändern, das geht so nicht weiter.
Hast du denn auch persönlich so ein bisschen die Darts-WM verfolgt, beziehungsweise bist du auch Darts-Fan, so vom Verfolgen her?
Seit kurzem tatsächlich erst, so, weil meine Freunde da auch sind schon länger dabei, haben es aktiver geschaut. Ich habe keinen Fernseher, ich gucke keinen Fernseher, deswegen habe ich auch die Dart-WM auch nie so wirklich verfolgt, auch über dem Computer nicht wirklich. Aber dieses Mal waren wir halt über kurz vor Weihnachten unterwegs und so ein Wochenende, haben uns halt alle freigenommen und haben da halt aktiv auch Darts gespielt und während wir Darts geschaut haben währenddessen. Und es hat auch Bock gemacht. Also es ist auch eigentlich eine spannende Sportart, die ist sehr interessant, macht Spaß zuzusehen und mich fasziniert auch natürlich, wie viel Gelder da auch mittlerweile fließen. Das sind halt eine Million, was heißt Million Pfund bekommt man dafür einen Weltmeister. Ja, schon krass. Also das könnte man in der Leichtathletik auch einführen. Da wäre ich auch dafür.
Genau, also bevor wir jetzt weiter über Darts sprechen, sprechen wir ein bisschen mehr jetzt noch über dich, weil du bist ja heute auch unser Gast. Genau, stell dir mal vor, jemand sieht dich jetzt gerade zum ersten Mal, nicht im Stadion, sondern irgendwo ganz alltäglich. Was würde diese Person niemals über dich vermuten, wenn sie weiß, der macht Stabhochsprung auf Weltklasse-Niveau?
Boah, also Stabhochsprung ist eigentlich das Ding, was wahrscheinlich mich ausmacht, weil mein ganzes Leben ist danach ausgerichtet. Ich definiere mich durch Stabhochsprung. Ich sage aber auch früher immer gesagt, wenn ich kein Stabhochspringer wäre, dann wäre ich jetzt Kfz-ler irgendwo in der Werkstatt mit einem Bierbauch und würde Autos reparieren, sozusagen. Ne?
Also was komplett anderes. Ja.
Total. So, ich meine, ich hab viele Hobbys, so was die Leute, ich glaube, über mich nicht wissen, dass ich mich schon so für Physik, Astronomie interessiere, also Bücher, Science Fiction, Lese auch viele wissenschaftliche Bücher, interessieren mich. Ich glaube, unter anderem, dass ich Gitarre spiele, ich glaube, das wissen auch mittlerweile viele oder können wir sehen auch über Instagram natürlich, wenn man da halt reinschaut, da mache ich schon sehr viel von meinem Leben rein. Ich verkaufe gerne meine Seele für Staffel Schokolade,
Wer macht
ab
das
und zu
nicht?
mal. Ich glaube, viele, die mich noch nicht so kennen, natürlich, klar, die wissen nicht meinen Hintergrund, wo ich halt herkomme. So. Na, man hört vielleicht meinen Akzent noch ein bisschen raus, dementsprechend, klar. Aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, würde ich sagen, so eingedeutscht, dass man mir sagen würde, okay, du bist ein deutscher Typ. Weil wenn jetzt jemand aus dem Osten kommt und mich anspricht und dann glaubt er mir nicht, dass ich irgendwie in Kasachstan geboren bin. Und dann denkt er, oh, du bist doch in Deutschland, dachte man so, du lebst doch hier und schon lange und dachte, du bist ein Deutscher. Ich bin ja seit 2006 in Deutschland und ja, jetzt mehr praktisch sehr, sehr viele Jahre, mittlerweile mehr Jahre verbracht als in Kasachstan, deutlich mehrere Jahre und fühle mich dementsprechend hier zu Hause mittlerweile, klar.
Bevor wir noch ein bisschen über deine Vergangenheit reden, vielleicht noch eine Frage, so ein bisschen auch zu den Hobbys, die du jetzt erwähnt hast. Ist es dann auch so die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Astronomie, durch die Physik, auch wieder so ein bisschen normales Leben zu führen und nicht das Leben eines Hochleistungssportlers? Ist das so dein Rückzugsort auch so ein bisschen?
Als Rückzugsort würde ich es nicht beschreiben. Mein Rückzugsort ist mein Bett, meine vier Wände. Da ziehe ich mich gerne zurück und liege einfach und lese dann halt mein Zeug. Das ist, glaube ich, einfach nur die Neugier, die ich verspüre gegenüber halt dem Universum und den Dingen, was da halt vorherrschen, weil ich beschäftige mich irgendwie doch gerne manchmal mit der Frage, okay, was war davor, was gibt's danach? Also was kann man da irgendwas erklären? Gibt es irgendwelche Impulse, Anstöße von irgendwelchen bekannten Physikern, irgendwelche Theorien, Stringtheorien, wo man dann sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen kann, weil das macht mich, glaube ich, neugierig.
Aber hat es auch sowas ein bisschen mit deinem Sport zu tun? Weil man kann ja auch gewissermaßen sagen, dass Stabhochsprung ja auch Physik ist, oder?
Definitiv viel Physik. Also man kann das physikalisch sehr gut beschreiben, auch analysieren und das machen wir auch mit einem Biomechaniker immer wieder mal, dass wir da praktisch sehen können, okay, wie viel Druck kommt da halt auf das Sprungbein, wie viel Kilogramm drücken wir da in den Boden rein, was daraus kannst du irgendwelche Winkelgeschwindigkeiten noch sehen und ausrechnen und dann irgendwas praktisch behaupten, okay, wie könntest du den Stab mehr bewegen und so, klar, also geht, aber das verbinde ich, also diese Neugier, die ich habe, verbinde ich jetzt nicht mit Stabhochsprung. Also das ist eher so ein bisschen Fantasie und ja, sich ein bisschen eintauchen und wie kann man es noch sagen? Ja, halt hauptsächlich fantasieren, wohlfühlen dabei zu fantasieren, einfach ja, der Welt zu entschwinden, sagt man so, in dem Alltag und dann einfach sich zu vergessen. Genau.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du in Kasachstan geboren bist. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Also deine Familie kam ja auch früher aus Kasachstan. Du hast jetzt gerade erst gesagt, 2006 bist du hierher gekommen. Wenn du jetzt heute so zurückblickst, was spielt es noch für so eine Rolle in deinem Leben? Also auch von nach dem Verständnis jetzt von Leistung, auch von der Sicherheit und vielleicht auch, was es mit deiner Sportlerkarriere gemacht hat.
Gute Frage. Ist auch eine sehr komplexe Frage tatsächlich, muss ich sagen, weil so an sich gesehen, nochmal dazu zu sagen, ich habe eigentlich deutsche Wurzeln. So, weil ich heiße Zernickel mit dem Nachnamen. Das kommt von Zornigel wahrscheinlich. Ne? Und also ich habe praktisch deutsche Vorfahren, die dann irgendwann nach Kasachstan ausgewandert sind und so schließt sich der Kreis praktisch, dass ich wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Ich bin 2006 umgezogen nach Deutschland. Ich war davor schon mal in Deutschland gewesen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Die wird nochmal jetzt Stunden dauern, das zu erzählen. So, und seitdem war ich erst 2003 wieder in Kasachstan gewesen, dass ich praktisch wieder meine ganzen Heimatorte besuchen konnte und das nochmal anschauen konnte. So. Was ich halt festgestellt habe, als ich dort war, ich habe verstanden, wo mein Zuhause ist. Und mein Zuhause ist hier in Deutschland. Also mich hat nichts mehr dorthin gezerrt. Ich hatte keine Verbindungen mehr so wirklich zu diesen Orten gehabt. Es war alles Vergangenheit. So. Und inwiefern hat sich das auf Stabhochsprung ausgespielt? Ich würde sagen, gar nicht wirklich. Also ich habe dort schon angefangen mit Leichtathletik, weil mein Vater das vorgeschlagen hatte, wobei ich früher ein bisschen Karate gemacht habe. So. Als wir dann nach Deutschland umgezogen sind, dann war die Frage, ja, würde ich es eigentlich noch weitermachen mit Leichtathletik? So. Ja, okay, dann lassen wir mal gucken. So. Und auch da ging es dann so weiter. Und erst dann war ja auch die Frage von einer damaligen Trainerin, ja, willst du mal Stabhochsprung probieren? Ja, lass probieren, so nach dem Prinzip. Und so bin ich halt reingerutscht. Also das war alles so Selbstläufer gewesen, sage ich mal. Es gab jetzt kein Ereignis, was mich halt direkt zu Stabhochsprung hingeführt hatte. Und deswegen bin ich jetzt Stabhochspringer geworden, sozusagen. Das war alles ziemlich random gewesen, komplett.
Aber hast du dich dann direkt, als du hier nach Deutschland gekommen bist, so heimisch gefühlt? Also kannst du dich da noch dran erinnern? Oder hast du dich da erstmal so richtig zwischen zwei Welten gefühlt?
Das war mehr als nur zwischen zwei Welten. Das war ja gefühlt nirgendwo tatsächlich, weil es gab viele Schwierigkeiten nach diesem Umzug. Zum einen, ich wurde in die Hauptschule rein gesteckt, was im Nachhinein sehr, sehr schlecht war für mich, für die Entwicklung, weil ich wurde da sehr schlecht behandelt von Lehrern, von Mitschülern. Also das war keine schöne Zeit gewesen, komplett. Und tatsächlich mit der Hilfe von Trainer und ja, doch eigentlich seine Intention von Jochen hat er mir geholfen, die Schule zu wechseln auf die Realschule. Die haben mich dort aufgenommen. Und ich bin ein fleißiger Junge. Ich mir war klar, ich muss lernen, damit ich gute Noten verdiene, damit ich guten Abschluss bekomme. Ich brauchte nur halt Zuwendung von den Lehrern, Unterstützung, dass sie sagen, okay, wir machen das, wir lernen mit dir und nicht einfach hier, schreib ab, die zwei Seiten. Deutsch und irgendwie Unterricht und wir bewerten das. So, es gab auf der Realschule, auf der ich dann war, gab es dann Lehrer, die halt mir auch Zeit geschenkt haben, die mit mir auch wirklich dann intensiv gelernt haben. So. Und so kam ich dann auf die Realschule praktisch. Und ab da wurde es auch für mich ein bisschen einfacher, sich zu entwickeln, dementsprechend, weil ich bin dann auch mehr in das Umfeld reingewachsen, tatsächlich. Hat aber auch gedauert, weil ich diese deutsche Ironie und den Sarkasmus nicht direkt verstanden habe. Also da war also sehr komplex für mich. Und diese Ernstigkeit hat mir auch gefehlt. Weil ja, da kommt einer und sagt irgendwie ein Schimpfwort und beleidigt deine Mutter, ne? Und du hast eine Ehre in dir, ne? Und diese hat jeder dort im Osten. Wenn man es gegen seine Eltern sagen, dann fliegen direkt die Fäuste durch die Gegend. Also, und das ist hier alles Humor und irgendwie so, ne? Das habe ich gar nicht verstanden am Anfang. Und das hat Jahre, viele, viele Jahre gedauert, bis ich das wirklich realisiert habe, bis ich auch annehmen konnte, was da geschieht, dass es alles so auf gut Deutsch dummes Gelaber ist. Und das hat mich sehr viel Nerven gekostet und Zeit tatsächlich, ja. Bis diese Harmonie dann eingetreten ist, irgendwann, da war ich schon 18, glaube ich.
Und welche Rolle hat dann gerade jetzt der Stabhochsprung oder allgemein der Sport jetzt in deiner Anfangszeit gespielt?
Eine wichtige Rolle, weil natürlich habe ich nach Anerkennung mich gesehnt und danach gesucht, dass ich bin erfolgreich und da kommt wird auf mich zu sagen, hey, geil, cool gemacht, also wir sind stolz auf dich. Ne? Ich kann mich erinnern, gerade in der Hauptschule habe ich halt meiner Mutter ihren Rat befolgt, und zwar, ich hatte damals schon ein paar Medaillen gehabt aus Kasachstan. So, und dann hat sie gemeint, ja, nimm doch mit in die Klasse und zeig doch meinen Leuten so, ne, damit die vielleicht sehen, du bist ein cooler Junge. Das könntest du in Kasachstan machen, da hast du den Respekt dadurch verdient, aber da habe ich alle ausgelacht, komplett. Komplett, ich dachte, ich wollte ein bisschen im Boden versinken in dem Moment. So, und das hat mich echt niedergehauen. So, und ich glaube, ich wollte einfach dann durch die Erfolge auch irgendwo diese Anerkennung haben, die ich jetzt natürlich auch habe, dass die Leute mich kennen und sagen, ey, oh, das ist ein cooler, krasser Sportler da bei Olympia und es ist echt eine geile Sau. Und das ist, was mich dann immer wieder auch, glaube ich, angespornt hat.
Werbung! Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hatten Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benni, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Man muss ja auch eine Sache noch dazu sagen. Ich finde, Stabhochsprung ist jetzt keine Sportart, die jetzt so direkt naheliegend ist. Also, dass man sagt, ich will jetzt Stabhochspringer werden. Warum war es genau dieser Sport bei dir? Was hat da so Klick gemacht bei dir? Was hat dich so gecatcht?
eben gar nichts. Also wirklich. Wie ich eben schon sagte, das war ein Vorschlag von der Trainerin damals. Die haben irgendwie Potenzial gesehen. Also ich will von mir behaupten, ich bin talentiert, also ich kann viele Sportarten und so, und ich habe ein gewisses Bewegungsverständnis. Ich habe auch konnte sehr gut Skateboard fahren zu meiner Zeit. Das Skateboardfahren hat mir da einfach gefallen. So, und ich meine, ich könnte halt zu damaligen Zeitpunkt alle viele Sportarten machen. So, und die Trainer damals haben in mir Potenzial gesehen und haben die Trainerin damals hat mich gefragt, ja, guck mal, da hinten sind Stabhochspringer, so die haben coolen Körper und die verdienen Geld mit Stabhochsprung. So, was willst du mal probieren? Ja, okay, alles klar. So. Klar, ich war auch immer ehrgeizig und habe das dann direkt natürlich probiert und es hat auch Spaß gemacht natürlich. So, und alles andere ist einfach diese Sucht nach Anerkennung, aber natürlich auch vom Trainern so wirklich auf der Bahn gehalten zu werden. So, weil also ich habe einen Trainer, der nach wie vor bei mir ist, der immer gesagt hat, du gehst jetzt ins Training, so du bleibst da, du kommst, du gehst nicht nach Hause, du gehst trainieren. So, ich hatte viele Phasen natürlich schon erlebt, wo ich natürlich zu Hause bleiben wollte und nicht mehr trainieren wollte und aufhören wollte, aber er hat trotzdem gesagt, nein, geh hin, komm ins Training, mach ihm was, Hauptsache du bist im Stadion. So, weil er wusste, sobald man anfängt zu Hause zu hocken, über längeren Zeitraum, dann kommt man nicht wieder also wirklich zurück. So, und der hat mich da wirklich auch immer wieder auf die Bahn geführt und auch ich selbst natürlich mich immer wieder versucht auf den Kurs zu bleiben und ich meine, es sind mittlerweile 18 Jahre Stabhochsprung. Weißt du, ich habe da schon so viel erlebt und schon so viele Phasen gehabt, also es war einiges, was mich jetzt nach Olympia zu Tokio gebracht hat und dann auch nach Paris. Also vielleicht kommen wir da nochmal genauer zu reden, nehme ich an.
Machen wir auf jeden Fall. Aber ich finde es total spannend, was du jetzt auch über deinen Trainer erzählt hast. Man kann ja dann eigentlich so ein bisschen als Fazit ziehen, dein Trainer war ja auch so mit ausschlaggebend für deine jetzige Karriere und für deinen Erfolg, den du jetzt im Endeffekt sammeln konntest.
Ja, definitiv. Wie gesagt, der hat mich viel geleitet und hat mir viel in der Schule geholfen. Also das ist ein Mann, der ist 85. Ich glaube, heute ist er sogar 86 geworden. Genau, heute ist sein Geburtstag. Dem habe ich vieles zu verdanken, definitiv. Also das ist der beste Mann gewesen für mich sehr, sehr lange und ist immer noch.
Voll die schöne Geschichte. Für mich hört sich das fast so ein bisschen danach an, als könnte man so das eigentlich perfekt verfilmen. Also so ein bisschen auch dein Werdegang, deine Karriere, so wie alles in Kasachstan angefangen hat, wie dann auf einmal so jemand zu dir kam und Stabhochsprung so in dein Leben gebracht hat und du gar nicht wusstest, ist es überhaupt was für mich? Dann kam dein Trainer noch ins Spiel und hat dir dann immer wieder Mut zugesprochen und dir gezeigt, dass du es auch kannst und dass du an dich glauben musst. Dann auch deine Reise nach Deutschland, wie du dich hier integriert hast, deine Reise dann bis ganz nach oben, dann auch, wie wir später noch erfahren werden, zu den Olympischen Spielen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Könnte man da Oleg den Film draus machen oder glaubst du, das reicht noch nicht ganz?
Also ich würde sagen, es reicht noch nicht ganz. Ich würde sagen, so, wenn es mit Los Angeles klappt und da noch eine Medaille dabei rauskommt, dann kann man da auf jeden Fall einen Film drüber drehen. Aber natürlich musst du auch die Leute finden, die Bock erstmal drauf haben. Die Zeit investieren ist nicht klar, aber das ist die so einfach.
Aber ich fand es auf jeden Fall jetzt schön, auch die Geschichte hier im Podcast zu hören. Was mich vielleicht auch noch so ein bisschen interessieren würde, so in diesem Zeitstrahl von deiner Entwicklung her, wann hast du dann so gemerkt, so ich möchte jetzt wirklich Stabhochspringer werden, also ich möchte es wirklich durchziehen? Gab es da irgendwann so ein Punkt, wo es dann so, wo du den Schalter dann wirklich auch in deinem Kopf umgelegt hast?
Nicht wirklich. Also am Anfangsstadium war das halt so, ah, ich trainiere, ich werde besser, es macht Spaß, so ich entwickle mich. So, und dann kommt natürlich irgendwann die erste Verletzung, da passt irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Man wird vielleicht unsicher und man verliert vielleicht das Ziel aus den Augen natürlich und man weiß nicht, in welche Richtung man sich bewegt. Und wie gesagt, da waren schon einige Dinge da gewesen. Aber ich wusste halt, irgendwann habe ich mir halt so eine Frage gestellt, also ist in dem Fall kein Hebel, aber ich habe mir irgendwann gesagt, okay, ich bin doch talentiert. So, viele sagen, ich habe Potenzial und ich habe das Gefühl, ich habe es halt nicht ausgenutzt, also obwohl ich trotzdem sehr hart trainiert habe. Ich habe versucht, das war so 2019, so ziemlich ein Jahr von den Tokio Olympischen Spielen, wo ich mir halt auch irgendwo ein Ultimatum gesetzt habe, indem ich gesagt habe, okay, entweder schaffe ich das dorthin und meine Karriere geht weiter, oder ich schaffe das halt nicht. Ich habe aber alles probiert und höre dann auf damit, weil das war irgendwo, weil ich auch satt gewesen mit meinem Leben damaligen, weil kein Geld, ich habe kein Geld damit verdient, aber viel trainiert und Uni und gearbeitet noch nebenbei und so. Und das hat sich alles gar nicht wirklich gelohnt. So, und dann denkst du, wieso mache ich das überhaupt? Ich bin Mitte 20, gefühlt, was ist denn damit so? Und dann habe ich halt diesen Hebel dann wirklich versucht, dann ein bisschen aktiver nochmal umzulegen, mich halt zu zwingen, beziehungsweise dann mit verschiedenen Tricks mich irgendwie halt über 85 zu bringen. Und das hat geklappt dann. Und seitdem konnte ich mich auch persönlich wirklich als Profisportler bezeichnen. Davor, also Semi-Profi, 50 Springer, 45, vielleicht 65. Also aber ab 85 bist du dann wirklich Profi sozusagen. Und das war nochmal eine ganz andere Geschichte danach gewesen.
Also es war sozusagen der Kampf um die Zentimeter bei dir. Und du warst auch so gesehen nur Zentimeter davon entfernt, deine Karriere zu beenden und dann zu sagen, ich will das alles gar nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, Zentimeter, also klingt immer so wenig, aber 20 Zentimeter bzw. 30 ist schon ein Wort so. Und das ist eigentlich, da muss man wirklich einen großen Sprung machen, um das zu schaffen. Ja, und es ging natürlich darum, okay, wie geht's weiter mit in meinem Leben? Ich habe wirklich gesagt, okay, ich höre auf, wenn es nicht klappt. So, und dann kam Corona. Da haben sie erstmal verschoben, noch um ein Jahr. Das war dann auch erstmal natürlich noch ein Schlag gewesen. Aber hat mir trotzdem irgendwie dann doch gut in die Karten gespielt. In dem Moment tatsächlich.
Aber was ging da so auch in dir vor, wenn du so wusstest, so du hast das Potenzial, aber kannst es nicht abrufen, aber du würdest es gerne wollen?
Vieles, also natürlich eher so Dinge, Depressionen auch zum gewissen Teil, klar, beziehungsweise halt Dinge, es hat mich viel halt im Kopf zerbrochen, sowieso funktioniert etwas nicht, wieso trainiere ich so hart und es kommt dabei nichts raus, und so, wieso mache ich das und es klappt nicht und so, und ich habe versucht, immer irgendwie nach Lösungen zu suchen und ich habe dann nie wirklich eine Antwort gefunden auf gewisse Dinge, wo ich immer wieder so mit dem Kopf durch die Wand und immer und das klappt nicht, es muss doch funktionieren, es muss doch diese eine Antwort geben oder es muss doch diese eine Übung geben oder so klappt es nicht. So, und das war echt ein schwieriger Weg.
Um jetzt mal noch ein bisschen mehr Richtung Technik zu gehen im Stabhochsprung, wenn du vielleicht jemanden jetzt mal einen Sprung erklären müsstest, wie der genau abläuft, vom Anlauf oder von der Konzentrationsphase bis zum Anlauf, Absprung, Flugphase, Landung. Kannst du vielleicht mal so einen Ablauf von einem perfekten Sprung Schritt für Schritt uns näher bringen?
Der perfekte Sprung, der geht eigentlich schon gefühlt am Tag vorher los. So, du fühlst dich gut, du bist schmerzfrei. Du hast einen guten Schlaf gehabt. Wobei manchmal ist es auch nicht unbedingt der Auslöser oder das Mitentscheidende. Und so, wenn man halt an einem Wettkampf ist, man springt sich ein und macht sich warm. So, man ist halt überzeugt von sich. Man spürt es schon irgendwo in dem Körper, dass man gut drauf ist, natürlich. Ne? Und das kommt auch alles. Die Bewegungsabläufe fühlen sich auch leichter an. Man verliert nicht so viel Energie dabei auch. So, und die Verhältnisse sind super. Das ist kein Winter, es ist Sonnenschein, es ist kein Regen. Nichts stört dich irgendwie. Du bist klar und fokussiert. Natürlich bist ausgerichtet. Du weißt, was du willst. Dein Ziel vor den Augen. Du willst dann heute 85 springen zum Beispiel. Oder du willst dann irgendwie anderes kleines Ziel erreichen. So, und dann machst du halt deine Sprünge im Wettkampf und die sind einfach, die sind leicht. Na, du stellst dich hin, fokussierst dich, dein Kleber passt. Wie gesagt, es ist kein Wind da, weil Wind stört uns tatsächlich doch sehr arg, wenn es von links oder von rechts kommt. Also, dann kannst du den Stab wegdrücken. So, und dann überlegst nicht lang, nimmst den Stab hoch und dann marschierst du einfach vorwärts mit deiner vollen Energie. Also du gibst eigentlich immer 100%. So, es gibt nicht, ich laufe jetzt ein bisschen langsamer oder ein bisschen, keine Ahnung, 90%, so, du gibst eigentlich immer maximal. So. Und du triffst alle deine Marken perfekt. Du merkst es im Absprung, dass du sehr guten Schwung hast, weil das ist so der letzte Punkt praktisch im Absprung, wo du dann noch merkst, okay, das war jetzt gut, was ich vorhin alles gemacht habe. Und alles andere ist so eine kurze Flugphase, turnerische Phase, turnerische Elemente, die innerhalb von so 2 Sekunden gefühlt vorbei sind und du merkst halt nur einfach, okay, du bist schon über der Latte, ziehst den Bauch ein und dann liegst du schon wieder auf der Matte. So. Und du bist happy.
Aber ist es für dich dann manchmal auch ein guter Sprung, wenn du so weißt, okay, eigentlich hat es alles ganz gut geklappt, nur die Latte ist halt dann doch noch ganz knapp runtergefallen. Kannst du dann trotzdem manchmal auf der Matte aufkommen und sagen, okay, komm, das war jetzt trotzdem gut, nächstes Mal schaffe ich es?
Ja, schon, weil wenn eigentlich der Sprung gut war und die Latte dann nicht liegen geblieben ist, dann hat es halt mehrere praktisch Ursachen. So, der Stab war vielleicht zu weich, ne? Oder weil wenn du eigentlich einen guten Sprung machst, einen sauberen Sprung machst, so, dann sollst du eigentlich rüberfliegen, so, über die Latte, ne? Außer sie ist halt zu hoch natürlich, ne? Dann hast du halt nicht geschafft. So. Aber in meisten Fällen ist dann der Stab zu weich oder hast technisch halt etwas versaut, ne? Weswegen du dann nicht ganz gerade gesprungen bist, vielleicht ein bisschen mehr rechts außen und dann halt mit dem Brustbein touchiert hast. So. Aber da kann man halt auch leider sehr wenig machen. Wenn du gerade in der Luft bist, über der Latte, da kannst du sehr wenig noch irgendwas nachjustieren. Also das ist alles schon praktisch mit dem Absprung mehr oder weniger erledigt. So, du gibst dann die Richtung an und wenn die Richtung dann nicht stimmt, da kannst du oben machen, was du willst. Das ist dann sehr unwahrscheinlich, dass die Latte dann liegen bleibt, wenn du irgendwie den Absprung halt versaut hast. So. Aber im Idealfall, wenn du das alles super triffst, so, dann sollst du auch dann natürlich über die Latte fliegen, ganz einfach.
Aber man muss ja überlegen, ihr müsst euch erstmal gut hochschrauben. Dann musst du, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich erst die Beine rüberbekommen, den Bauch einziehen. Dann musst du dich auch noch eigentlich im perfekten Moment den Stab loslassen. Dann gucken, dass du quasi nicht mit den Eiern wieder auf den Stab drauffällst. Und dann musst du ja auch gucken, dass du relativ gut fällst. Es sind ja schon auch viele Faktoren, die da zusammenkommen bei einem Sprung. Würdest du sagen, dass Stabhochsprung vielleicht sogar die technisch anspruchsvollste Disziplin ist?
Ja, eindeutig, eindeutig. Also nichts gegen die andere Disziplin. Klar, also jeder hatte seine Schwierigkeiten. Sprinter beim Start, die Weitspringer oder Dreispringer beim Absprung auch, Hochspringer, wie auch immer, aber ich glaube, wir sind doch diejenigen, ich würde sagen, die wenigsten Idioten, die mit einer Stange durch die Gegend laufen und versuchen uns irgendwie in die Höhe zu katapultieren. Also ganz ehrlich, ist dagegen menschlichen Verstand, oder nicht? Irgendwo, deswegen, ja, also nicht aus diesem Grund heraus, aber technisch gesehen ist es, glaube ich, schon doch sehr schwieriger als die anderen Disziplinen.
Kann man das vielleicht irgendwie auch ganz allgemein sagen, dass es eine Sache gibt, die wirklich sehr schwierig in dem ganzen Ablauf ist, zu beherrschen?
Ja, klar. Also ich glaube, für mich ist die Schwierigkeit immer wieder gewesen der Anlauf. Da praktisch die perfekte Schrittlänge, die Geschwindigkeit zu halten, beziehungsweise die Marken dann zu treffen. Also weil das gelingt einem manchmal nicht so einfach. Aber wenn man da halt größere Verschiebungen hat, dann merkt man es automatisch optisch auch irgendwo, dass man da nicht vorwärts wirklich ankommt und dann verschiebt sich das ganze System und dann bist du verunsichert. So. Und das macht einem echt dann zu schaffen, so, weil man dann nicht abspringt, nicht abhebt, weil man sich nicht traut, abzuheben und dann halt durchläuft. Also unter der Latte praktisch mit dem Stab, macht keinen Sprung sozusagen. Ne? Und ich glaube, der Anlauf ist so ziemlich für mich immer das Schwierigste gewesen, den zu erlernen oder neu auch zu erlernen. Das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ja, viele, viele Jahre, bis man da gewisse Anläufe auch beherrschen konnte.
Jetzt hast du das gerade schon angesprochen mit dem, dass man sich nicht traut abzuspringen und dass man dann durchläuft. Das kann man ja immer mal wieder beobachten, auch wenn wir das im Fernsehen angucken. Jetzt haben wir uns gefragt, wann geht es los in deinem Kopf, wo du denkst, oh Mist, das ist nicht der perfekte Anlauf und wann entscheidest du dich dann wirklich, okay, ich springe jetzt nicht ab?
Boah, da sind so viele Faktoren. Also klar, Angst ist immer dabei. Also das ist eindeutig. Also ohne Angst, ich glaube, wird man auch da nicht wirklich springen können. Also diesmal weniger da, mal mehr da. So. Dieses Adrenalin ist auch meistens immer da. Also dieses Durchlaufproblem ist ein sehr bekanntes Problem bei vielen Stabhochspringern. Also ich hatte eben schon kurz angerissen, dieses Schrittlänge oder Schrittgestaltung. Na, und das kann so extrem werden, tatsächlich, dass du schon Tag vorher weißt, okay, ich werde morgen dann durchlaufen, so, weil irgendwie bin ich nicht in Form, ich bin verunsichert, irgendwas passt gerade nicht. So, es kann kurz vorher sein, es kann während dem Anlauf passieren und es kann genau noch kurz vor dem Absprung passieren, dass da irgendwie jemand erschreckt sich, keine Ahnung, da passt irgendwas nicht. So, und dann lässt man gerade den Stab noch kurz los und läuft dann durch. Also da hat irgendwas nicht gepasst. Also ich habe schon wirklich alles erlebt und alles mitgemacht. Nur bin ich dann nicht unbedingt auch draus schlauer geworden, leider. Man meint dann, ah, man versteht es dann, wieso es so ist und dann kann man es beim nächsten Mal besser machen. Nee, es ist immer wieder dasselbe. So, es ist nicht wie Fahrradfahren und dann lernen und dann kannst du das, okay. Sondern es ist, nee, du musst immer wieder auf den Sattel und denkst, okay, wie geht das manchmal jetzt wieder so? Ich habe gerade echt irgendwie keine Ahnung. So. Also übertrieben gesagt, ne? Also ich glaube, viele würden mir nicht zustimmen von Stabhochspringern, weil der eine bekommt es einfacher hin, der andere eher schwieriger, der andere hat mehr, weniger Probleme damit. Aber so versuche ich das mittlerweile zu beschreiben für andere, die da sich nicht auskennen. Tatsächlich, ja.
Im Endeffekt kannst du ja schon auch von dir behaupten, das ist ja auch ein bisschen Fliegen, was du da machst, oder? Weil es muss ja schon ein krass geiles Gefühl sein, wahrscheinlich für uns auch gar nicht greifbar, in was für einer Höhe du da auch unterwegs bist.
So viel Adrenalin im Spiel. Währenddessen, also da hast du kein Gefühl vom Fliegen. So. Das behaupten viele so, oh, wie ist es da? Du fliegst da wirklich nicht wirklich, weil das Gehirn geschieht auch so schnell, du hast so viel Körperspannung, bist doch voll angespannt und bist gedanklich gerade irgendwo in der Luft und so, ha, oh, und schon liegst du unten, weißt du, auf der Matte. Und bist im Kopf eigentlich immer noch irgendwie technisch irgendwie im Sprung und bist da am Analysieren. Aber bist schon gelandet praktisch und das geht immer so schnell, dass man das nicht wirklich so als Fliegen bezeichnen kann. So. Leider, leider. Das ist eigentlich nur der kleinste Part, also sozusagen, der fast gar keine Rolle spielt beim Stabhochsprung sozusagen. Da ist es schon vorbei und da bist du schon fokussiert auf das nächste sozusagen. Da versuchst du nur kurz zu analysieren, was habe ich gemacht, falsch, richtig. Und da hast du nicht drüber nachgedacht, was du jetzt eben, wo du in der Luft warst, fertig.
Aber eine Sache fühlt sich wahrscheinlich trotzdem geil an. Also wenn du oben über die Latte drüber kommst und du merkst, sie ist nicht gefallen. Das muss doch ein 10 von 10 Gefühl sein, oder?
Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das erste Mal, wo ich über die 580 gesprungen bin, boah, ich gucke mir dann ab und zu mal noch das Video an von diesem Sprung. Die Emotionen, das ist krass. Also, weißt du, du fliegst halt, ne, drüber und du merkst, du bist drüber und dann bist du schon am Eskalieren, am Feiern. So, und du bist noch gar nicht gelandet und du rastest schon komplett aus und dann rennst du direkt von der Matte los und da hast du Emotionen, Gefühle. So, das ist, glaube ich, das schönste Gefühl oder die schönsten Gefühle, die ich mein Leben auch erleben durfte, solche Gefühle. Und ich wünschte, ich hätte mehr von solchen Gefühlen, gerade wenn man persönliche Bestleistung springt oder sich qualifiziert für etwas mit irgendeinem Sprung. Das ist schon genial dann vollkommen.
Das hast du schön gesagt. Aber ich finde, eine Sache bei euch ist schon auch was Besonderes. Und zwar, ihr seid wahrscheinlich eine der wenigen Sportarten, die schon in der Luft anfängt zu jubeln. Also das sind ja immer so krasse Bilder. Man sieht ja schon, wie ihr so die Fäuste ballt, so, obwohl ihr noch gar nicht unten aufgekommen seid. Das sind so legendäre Bilder immer.
Stimmt, wo du es dann sagst, ja, ich glaube, es gibt ja fast sonst keine anderen Sportarten, wo man irgendwie in der Luft dann irgendwie jubelt oder sowas, ne?
Ja.
Stimmt, ja. Das ist interessant eigentlich. Das ist ein guter Punkt. Ja, gefällt mir. Ja.
Was war jetzt auch deine persönliche Bestmarke, die du bisher gesetzt hast? Also, wie hoch bist du bisher gesprungen?
Ich bin bin 87 gesprungen. Genau. Draußen. Und oh, jetzt bin ich was selber am Überlegen, was habe ich denn als eine Hallenleistung? Das war, glaube ich, eine 82. 81, 82 in der Halle gehabt, ja. Ist jetzt beides schon etwas länger her, tatsächlich, so. Aber genau, das waren die, glaube ich, die beiden.
Und ist dein Ziel, diese persönlichen Bestmarken weiterhin auch zu knacken und noch höher zu kommen?
Klar, also das ist natürlich ein Ziel, aber jetzt nicht so bewusst, ah, ich will jetzt nächstes Jahr 95 springen, so. Man hat immer so verschiedene Ziele, wo man halt mitverfolgt, weil erstmal gesund werden zu sagen und dass man das selber in den Griff bekommt. Also wenn viele verschiedene Dinge passen, dann kannst du dich auch besser fokussieren auf andere Dinge und dran arbeiten. Es ist nicht so, dass jemand sagt, okay, nächste Einheit, wir versuchen 95 zu springen, sondern das klappt nicht. Das ist immer so ein Rantastprozess sozusagen. Also ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte noch klar beweisen, ich kann auch springen und ich will noch höher springen, so, weil ich habe in den letzten Jahren immer so Top 10 geschafft, immer 9. Platz und dann irgendwie 75 und vielleicht mal 85, nicht wirklich. So, und die Weltspitze, die ist halt mittlerweile sehr viel höher und da möchte ich auch mit dabei sein, natürlich. Ich möchte noch zeigen, dass ich noch mit 30 Jahren plus noch hoch springen kann, dass man da noch nicht alt ist, sozusagen, dass es da noch vieles geht. Und das hat man auch viele Sportler früher bewiesen. So, ich gebe dann noch so meine 5 Jahre ungefähr im Sport. Los Angeles will ich noch mitnehmen. Und danach mal gucken, was der Körper und Geist sagt, ob ich da noch ein Jahr dranhänge, 2 Jahre dranhänge, weiß ich noch gar nicht. So bis 35, da sagt man so, kann ich noch Hochspringer leben, vielleicht noch 36, 37, gab es noch ein paar Granaten in der Vergangenheit, vielleicht sogar mit 40 gab es auch noch welche. So, aber ob ich das dann noch möchte, weiß ich noch gar nicht so. Ich möchte auch irgendwo mein anderes Leben noch leben, mit Familie und Familiengründung und normal arbeiten gehen vielleicht, weiß ich nicht.
Klar, verständlich. Aber ich finde es total schön, dass du hier auch so diese intime Reise mit uns teilst. Echt spannend. Ich möchte auf eine Sache noch eingehen, die wir auch total spannend finden. Und zwar ist es auch so das Element Stab, also dein Stab, mit dem du springst, dein Sportgerät so gesehen. Ich weiß nicht, wie oft dir so eine Frage gestellt wird, aber kannst du ein bisschen was über deinen Stab erzählen? Also was ist das, was ist das für ein Material und wie lang ist der? Auf was muss man da achten? Wie wichtig ist auch die richtige Stabauswahl?
Also wir haben verschiedene Stäbe, verschiedene auch Hersteller, also Carbon- oder Glasfaser-Stäbe, mittlerweile auch gemischt zum Teil. Und ich habe Carbon-Glasfaser-Gemisch. Stäbe, die sind innen drin hohl, die biegen sich auch nur in eine Richtung. Na, das ist nicht so, dass du einen Stab nehmen kannst und beliebig anspringen kannst. Da hat es vorgebogen, da hat eine praktische Biegerichtung, deswegen musst du richtig tragen, musst richtig drehen, sozusagen beim Einstechen. So, und es gibt verschiedene Längen dementsprechend. Je höher du willst, desto länger sollte dein Stab sein, desto härter sollte dein Stab sein, weil die definieren sich auch nach Härtegrade. Sozusagen. Es gibt weiche Stäbe und dann wird er immer härter, 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 härter. Das heißt, angenommen, du hast Stäbe, die sind 5 Meter lang. Ja, oder 4,90 Meter oder 5,10 Meter. So also maximal 5,20 Gipserstäbe. Einer hatte mal 5,40 Meter lange Stäbe. Aber es ist physikalisch natürlich auch irgendwo begrenzt dann. Das ist nicht möglich, einen beliebig langen Stab zu springen und das funktioniert nicht. So, und dann hast du halt dein Set von deinen 8 Stäben, sagen wir mal, die sind alle 5 Meter lang und da hast du einen weichen Stab, dann der härteren Stab, härter, 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 sozusagen jeden Stab oder hast du für eine bestimmte Höhe. So, und du hast im Training das Ziel zu verstehen, dann zu lernen, okay, mit welchem Stab kann ich welche Höhe springen und wie gehe ich dann im Wettkampf da ran, sozusagen. Und leider, das sind nicht klappbar, die kann man nicht zusammenrollen, knicken, deswegen muss man immer mit diesem Rohr, diese lange, langes, also Rohr, wo die ganzen Stäbe drin sind, Reisen aufs Dach, aufs Auto, mit in den Flieger. Da gibt es auch sehr viel Geschichten, wo ich erzählen könnte, weil das macht nicht jede Airline mit, die
Ja, das
Stäbe
glaube ich.
mitzunehmen. Ja, früher haben die Leute auch irgendwie mit Zug reingeschafft, in den Zügen damit gefahren, aber das ist schon 30 Jahre her, mindestens. So, also das ist leider etwas, was wir mit uns und dann tragen müssen, so, aber es ist immer ein guter Augenmagnet. Die Leute trennen sich immer umgucken, oh, was ist das? Und dann fragen sie und dann bist du eigentlich, hast nicht die Lust, das zu beantworten, weil die Dinger wiegen dann alle so 30 Kilo und du stehst gerade da und bist eigentlich am Schnaufen, willst sie ablegen und dann auch eigentlich Fragen zu beantworten. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig, aber naja, natürlich tut man doch gerne den Leuten sagen, was es ist und wieso und weshalb. Alles gut.
Hey, voll die spannenden Insights. Ich muss sagen, das fand ich gerade total interessant, das zuzuhören, weil da, da macht man sich eigentlich nie drüber Gedanken, was einen Stab beim Stabhochsprung eigentlich so ausmacht und auch, dass der aus Glasfaser oder auch aus Carbon ist, das weiß man, glaube ich, auch einfach gar nicht so als Laie. Deswegen total interessant. Ist es dann aber auch bei dir so im Wettkampf, dass du dann so ein bisschen auch taktisch hin und her überlegst und auch mal den Stab wechselst oder wenn du dich auf einen festgelegt hast, musst du den dann auch nutzen?
Nee, also das ist mir jedem freigestellt, welchen Stab der springt und was für einen Stab der nimmt. Du kannst halt, du wechselst durch. Du fängst niedrig an, bei einer niedrigen Höhe, sag mal 5,40 Meter. Du nimmst einen Stab, wo du weißt, ich werde sicher mit dem jetzt drüber springen. Dann nimmst du, und dann sagst du, okay, wir gehen auf 5,60 Meter. Dann nimmst du dann den und den Stab. So, und da kann passieren schon, dass der dann weicher wird und man zum Beispiel dann doch reißt. Okay, dann heißt, okay, dann musst du wieder den nächsten Stab nehmen. Dann wird mit dem Trainer kurz abgesprochen, geschaut, was hast du da, was ist das falsch gemacht vielleicht. Vielleicht sollte man den Stab doch lieber lassen oder den nächsten Stab nehmen. So, also da kann man damit tatsächlich jonglieren und überlegen, okay, welcher Stab macht jetzt mehr Sinn, welcher weniger. So, natürlich ist es entscheidend, auch bei ganz hohen Höhen, wo es dann wirklich dann darum geht, okay, was machen wir jetzt? Soll man den Stab lassen oder soll man jetzt diese klitzekleine Veränderung nehmen, nächsten Stab nehmen, der ist ein bisschen härter, so, macht es Sinn, da jetzt doch den zu nehmen, da noch was rauszukitzeln oder kann ich das einfach verbessern, indem ich was anderes mache? Also es gibt sehr viele Faktoren, an denen man da schrauben könnte im Wettkampf, auch im Training natürlich dementsprechend.
So Oleg, jetzt haben wir eigentlich genug über die Technik gesprochen vom Stabhochsprung, da wissen wir jetzt schon einiges. Wollen wir mal ein bisschen auf deine Karriere blicken mit der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Rom 2024, hast du ja einen großen Meilenstein erreicht. Was hat dieser Erfolg mit dir gemacht, das nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch persönlich?
Gar nicht wirklich viel tatsächlich. Ich war unglaublich happy gewesen. Also die Medaille hat mich selber überrascht. Ich erinnere mich, ich habe den Torben, der da mitgesprungen ist mit mir in dem Wettkampf, ich habe dann zu ihm gesagt, nachdem ich das geschafft habe, habe ich ihm gesagt, ey Torben, das ist genau das, wieso ich diese Sportart auch mache. Auch wenn diese Ereignisse so selten sind, aber das ist dieses coole Gefühl, was du hast. Ich so, boah geil, es hat sich gerade voll gelohnt, sich da reinzuhängen und diesen Stress zu haben in dem Wettkampf. So, und ich war mega happy gewesen und weniger happy am nächsten Morgen, weil natürlich hatte ich dann schon ein paar Getränke intus, ich habe gefeiert und da hat ZDF oder sowas, wollte ich unbedingt mit mir um 8 Uhr da irgendwie Live-Interview machen. Ich Leute, okay, mit roten Augen stand ich dann da, habe es weniger gefeiert, aber ja. War okay. so, und ich meine, es war noch Paris, vor mir gewesen. Also das Ding war so, dass ich entspannen konnte danach, ah, Bronzemedaille, alles cool, ich kann jetzt easy locker machen, sondern es sind auch Olympische Spiele. Also eigentlich warst du dann auch voll am Arbeiten gewesen. Das heißt, zum Entspannen war da jetzt nicht die Zeit. Man sagte dann natürlich, klar, Paris ist wichtiger. So, und dann ist dann plötzlich die EM schnell in Vergessenheit geraten und das alles, was in Paris passiert ist, hat dann nochmal einen ganz anderen Wert gehabt. So, auch natürlich für mich, auch fürs Mentale und für die eigene Zufriedenheit. Das war dann schwer, natürlich, sage ich mal, nur mit der EM-Medaille sich zufrieden zu geben und sagen, ah, da war ich aber Neunter bei in Paris, da hätte ich auch gerne mal eine 85 mindestens springen wollen oder vielleicht 95 persönliche Beste, das wäre nochmal schöner gewesen. Aber so war es halt nicht und deswegen ist das dann immer ein gemischtes Gefühl dann natürlich am Ende.
Okay, heißt es aber jetzt, dass du diese Medaille gar nicht so richtig genießen konntest oder verstehen wir, das ist falsch?
Nee, schon falsch tatsächlich. Also ich konnte schon genießen, die Medaille, aber dieser Genuss war recht kurz, weil das heißt, wie gesagt, Paris vor den Türen. Man hat halt ein paar Tage schön gehabt und trotzdem weiter trainiert und dieses gute Gefühl gehabt, aber dann heißt es, okay, es geht weiter. So, und es ist leider so, bei den Sportlern würde ich behaupten, bei allen so, dass man schnell wieder umschaltet auf das Nächste. So, man hat abgehakt, oh wow, es geht weiter. So, man hat immer diesen Drang, immer wieder zu tun, zu machen, zu schaffen, zu arbeiten, wieder aufs nächste Ziel. Deswegen haben auch viele, glaube ich, so Schwierigkeiten nach der Karriere, weil sie dann aufhören. Und plötzlich heißt es, arbeiten gehen, was ist dann das Ziel? So, aber worauf arbeite ich denn eigentlich da jetzt? So, was will ich denn erreichen? Und viele fallen da in eine Depression rein, vermute ich, und kommen damit nicht klar. Weil, wie gesagt, du hast immer diesen Drang, immer geht's weiter. Und wenn man vergisst schon, dass das vorher war zum Teil und dann und weiter. Und so. Und ich glaube, so war es bei mir auch dann gewesen, damals tatsächlich.
Okay, das heißt, du hast jetzt gerade schon ziemlich deutlich gemacht, dass Olympia der große Traum ist, nicht nur für dich, sondern auch für viele anderen Athleten. Wenn du sogar schon nach der EM-Medaille dann direkt an Olympia denkst, heißt das auch, dass es wahrscheinlich für dich sehr großen Raum eingenommen hat, da in Paris 2024. War das für dich dann einfach so ein Moment, wo du auch gedacht hast, okay, verdammt, ich habe es jetzt wirklich auf die allergrößte Bühne geschafft?
Diesen Gedanken hatte ich schon in Tokio gehabt, 2021. So, da war es für mich endlich so, boah, jetzt habe ich es wirklich geschafft gehabt, ja. Und Paris, da hätte ich mir halt mehr Entwicklung gewünscht, weil ich bin wieder Neunter, wieder mit 5,70 aus dem, also 1:1 dasselbe, was ich in Tokio hatte, rausgegangen. Und deswegen war ich nach dem Finale in Paris, war ich überhaupt nicht zufrieden mit mir. Ich war schon eher geknickt, deutlich, weil es war sehr stressig gewesen alles und man wurde halt nicht belohnt, irgendwo, weißt du, ich habe mir selber auch irgendwie nicht geschafft zu belohnen und habe das dann halt sehr, nicht negativ wahrgenommen, aber ich war schon sehr gedrückt nach dem Finale gewesen, so. Mhm. Ja, deswegen, also ich würde sagen, ich bin schon 2021 war ich schon bei dieser Spitze angelangt und da war ich trotzdem mit dabei im Finale, aber trotzdem schön, da mitzustehen und Top 10 wieder zu sein. Aber so das persönliche Gefühl war halt so, okay, wieder Neunter, wieder so Top 10 nur und alles klar, also abgehakt nach dem Prinzip und dann, ja, schweifen die Gedanken ab.
Im Prinzip ist es ja ein absolutes Top-Ergebnis, wenn du zu den Top 10 Stabhochspringer der ganzen Welt gehörst. Das heißt, dein Problem war dann eher so diese fehlende Entwicklung und jetzt weniger dieser neunte Platz, oder?
Ja, weil, also ich glaube, jeder Sportler kann mir zustimmen. Man weiß ja, dass man viel mehr in sich drin stecken hat. Also man weiß ja, dass man eigentlich viel höher springen kann und dass man sehr viel Potenzial hat. Und man möchte natürlich dieses Potenzial auch natürlich in diesem Wettkampf abrufen, aber schafft es halt nicht. Und ich glaube, da sind die meisten noch frustriert, natürlich, klar. Also es war nicht einfach, klar, ich war trotzdem glücklich. Zweites Mal bei Olympia im Endeffekt. Ja. Hätte ich mir damals vor 5 Jahren wünschen können. Und jetzt mal war ich Tokio und Paris. Und okay, das ist schon cool, definitiv. Ja. Und ich wollte eigentlich aufhören 2019. Mhm. Im Prinzip. Und 2016 auch. Ja. So, deswegen, also im Rückblick kann man sagen, okay, das war ja schon eine schöne Zeit, klar. Aber in dem Moment war es ein bisschen schwierig.
Ja, sehr gut, da bist du ein bisschen beharrlich geblieben, Oleg.
Ja.
Ja. Aber findest du, dass dann bei Olympia es einfach emotional auch nochmal was ganz anderes ist? Spürst du da dann auch, dass es mehr Druck ist oder bist du da dann auch mehr motiviert? Ist es irgendwie so die Gesamtlage?
Ja, alles, was du eben aufgezählt hast, alles ist entscheidend. Emotionen natürlich sehr viel, klar, die Gesamtlage und alles, was da sonst noch geschieht währenddessen, das deutsche Haus und Fernseher und was und Stadion, 80.000 waren es da, glaube ich, gewesen in dem Finalstadion. Und das nimmst du nie so bewusst wahr, also du versuchst ja nur deinen einfachen Sprung zu machen und irgendwie über die Latte zu kommen. Aber trotzdem, das wirkt schon auf einen extrem. So, ich bin nach dem Finale, ich bin schon beinahe zusammengebrochen tatsächlich. Nicht tatsächlich, ich bin zusammengebrochen, irgendwo innerlich emotional auch, weil das war natürlich eine Erleichterung und dann kamen die ganzen Emotionen natürlich auch raus, klar, ist ja normal. Vieles, was in einem vorgeht, unglaublich, ja. Es gehört alles dazu.
Eine Sache dürfen wir ja nicht vergessen, im Endeffekt ist es ja schon so, du trittst gegen die besten Stabhochspringer der Welt an und das jedes Mal aufs Neue. Und das, ihr seid ja alle absolute Maschinen, das muss man ja auch dazu sagen. Wie ist es für dich? Ist dieser Vergleich auch was für dich übel wichtig ist, was dich auch nochmal so pusht, wenn du so siehst, ah krass, okay, der hat jetzt die Weite geschafft, die ich eigentlich schaffen wollte. Ist es dann nochmal so ein Antrieb für dich oder ist es eher sowas, was du eigentlich komplett ausblendest, dass du da hier gegen die Besten der Welt antrittst?
Also mittlerweile blende ich das aus tatsächlich, weil mein Gegner ist ich. Also ich bin mein persönlicher Gegner. Also wenn ich schaffe, mich zu überwinden, wenn ich schaffe, mich in meinen Körper so zu trainieren, zu biegen, dann würde ich auch höher springen. Also, so sehe ich das. Also ich sehe jetzt nicht, ah, jetzt ist einer 75 gesprungen und ich muss ihn schlagen. Das kostet zu viele Emotionen. So, das ist eigentlich unnötig. So, diesen Konkurrenzkampf verspüre ich schon lange nicht mehr. Also, weil der hat mich eigentlich in der Vergangenheit immer negativ irgendwie beeinflusst, dass ich mich dazu verkrampft habe irgendwie. Aber wenn ich locker bleibe und sage, ich will jetzt einmal wieder meinen Sprung machen, guten Sprung, dann springe ich drüber, da habe ich auch dabei nicht gewonnen. So nach dem Prinzip. Ne? So deswegen, also das ist so meine eigene Denkweise, die ich mit der Zeit entwickelt habe.
Spannend. Finde ich cool, dass man da auch solche Einsichten von dir bekommt. Man muss ja auch noch eine Sache muss man auch noch hinzufügen. Es gibt ja bei euch im wahrsten Sinne des Wortes aktuell den richtigen Überflieger mit Duplantis, der ja gefühlt alles gewinnt. Ist es für euren Sport mehr Fluch oder mehr Segen, dass es aktuell so einen großen Star gibt, der alles gewinnt?
Klar, also der Junge hat es verdient, definitiv. Also das ist ein Jahrhunderttalent. Das ist für ihn wie Fahrradfahren eben. Ne? Das ist das, worauf ich jetzt auch hinaus gehen möchte. Für ihn ist es wirklich wie Fahrradfahren komplett. Und der hat, der ist schneller, ne? Der hat ein ganz anderes Gefühl am Standbein. Der springt schon, seitdem er 3 Jahre alt ist, glaube ich. Ne? Und ich hatte mit 13 angefangen, weiß ich gar nicht, 12. Ne? Er hat natürlich viel mehr Vorsprung als wir alle. Natürlich viel anderes Verständnis, was Stabhochsprung ist und so. Das ist für Stabhochsprung an sich ist es ein klar Segen, weil das macht es attraktiver, das Stabhochspringen. So. Aber natürlich für uns alle, die dann halt 5,70 springen, so ist halt diese Luft größer geworden. Weil früher war die Spitze so, 90, 6 Meter, so um 2010 rum, danach so. Früher gab es ja auch einen Bubka natürlich, der war ja auch extrem gewesen, mit seinen 6 Meter, so das 10, 15, 6, 16, die er stehen hatte. Und ja, man versucht praktisch seine eigenen Vorteile darin zu sehen irgendwie und positiven Dinge daraus zu ziehen. Also, und wenn man halt Glück hat, und so wie es jetzt bei der letzten Halle eben so war, dass der Plan jetzt nicht gestartet hatte, das ist natürlich alle halt ausgerastet komplett. Diese haben ums Gold gekämpft ohne Ende. Ne? Und das ist eine einzigartige Gelegenheit natürlich. Und das ist das, worauf, glaube ich, viele auch dann hoffen indirekt, dass der Duplantis irgendwann sagt, er hört auf oder da ist er bei der Meisterschaft nicht dabei, dass sie dann sagen, okay, jetzt ist unsere Chance um Gold. So, jetzt geht's los, jetzt geht der richtige Wettkampf.
Aber wenn man, sag ich mal, solche Sachen als Teil der Leichtathletik sieht, also Stabhochsprung ist ja Teil der Leichtathletik, und wenn man dann so eine Publicity bekommt, wie es jetzt auch bei Duplantis der Fall war, das ging ja wirklich durch die Decke, und dann kann man ja schon gewissermaßen sagen, dass ja eigentlich sowas auch der Leichtathletik im Gesamten auch gut tut, dass man einfach ein bisschen wieder mehr in den Fokus rückt, weil es ja so oft im Schatten anderer Sportarten war. Und jetzt eben solche Momente tun dem Sport schon gut, oder?
Klar, definitiv irgendwo, ja, aber das ist jetzt nicht so ein globaler Sprung, der dann die Einschaltquoten um millionenfach erhöhen würde. So, ne? Also ich glaube, die Leichtathletik wird nie wirklich so krass präsent sein, irgendwie in deutschen Fernseher, dass es ähnlich wie Fußball geschaut wird oder sonst was, oder Handball, Basketball vielleicht auch natürlich. Das tut mir persönlich nicht weh oder so. Also ich meine, ich kann gut damit mittlerweile leben. Ich bin ja froh, dass mich die Leute in Landau mittlerweile kennen und erkennen. So, das macht mich persönlich auch schon glücklich hier in meinem Heimatort.
Vielleicht noch eine Frage dazu. Siehst du dich eigentlich auch als Vorbild für andere?
Boah, das müsstet ihr die Kinder fragen, die trainieren, mit dem Stab rumspringen. Also ich weiß nicht, ich denke schon, ich kann es mir vorstellen vielleicht, ja, dass sich die Jugend irgendwo natürlich an den Besten orientiert, kann die in dem Umfeld und dann gerne doch schauen, okay, was macht eigentlich der Oleg da, wie trainiert der und sieht es cool aus oder ist es weniger cool, keine Ahnung. So, aber das hat, glaube ich, jeder für sich selbst irgendwo zu entscheiden. Also ich kann es nicht sagen. Ich bin ganz normal ich nach wie vor, wie immer, und wenn jemand mich als Vorbild sieht, sehr schön, das freut mich umso mehr.
Ja, lieber Oleg, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Jetzt hast du nur noch die schnellen Fragen vor dir.
Oh je,
und okay. Genau, das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit?
Ich glaube so.
Okay. Deine Lieblingshöhe zum Einstieg?
5,40 Meter.
Lieber Halle oder lieber Freiluftspringen?
Freiluft.
Was hast du beim Sport über dich selbst gelernt, das du sonst nie gelernt hättest?
Dass ich Bewegungsabläufe doch sehr schnell erlernen kann.
Letzte Frage. Was willst du am Ende deiner Karriere über dich sagen können?
Möchte einfach, glaube ich, sagen können, das war der richtige Weg, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, so viel Stress mitzumachen, zu erleben. Das war alles eine schöne Zeit gewesen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, im Endeffekt wollen wir dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass wir die Daumen drücken, dass die Oleg Airlines auch in Zukunft weiter erfolgreich fliegen, dass du deine Personal Best vielleicht auch nochmal catchst. Das wäre sehr, sehr schön. Also da würden wir uns auch sehr drüber freuen, weil das, was du hier heute an der Performance abgelegt hast, das war auf jeden Fall schon echt sehr, sehr stark und hat sehr, sehr viel auch gezeigt über dich als Person, dass du echt ein ehrlicher Typ bist und dass du ein Typ bist, der voranmarschiert und auch gerne mal Dinge auch preisgibt und ehrlich mit Emotionen. Das fand ich echt sehr, sehr schön. Also danke, dass du bei uns am Start warst und wir werden auf jeden Fall deine Reise weiter verfolgen. Du gehörst jetzt zum Beyond Sports Kosmos dazu. Das freut uns sehr. Echt richtig cool, dass wir dich heute bei uns hatten. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Oleg, die letzten Worte, die möchten wir jetzt dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Stabhochsprung in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Stabhochsprung. Die Bühne gehört dir.
Dankeschön. Danke natürlich an alle, die sich unser Podcast angehört haben, die Geschichte über Stabhochsprung. Viele kleine Informationen habe ich jetzt von mir preisgegeben und ich hoffe, die haben auch ein gewisses Interesse erzeugt an der Sportart. So, weil die Sportart, die braucht immer wieder Aufmerksamkeit. Klar, wir leben auch von vielen kleinen Wettkämpfen, Meetings, nicht nur in Stadien, aber auch auf den Straßen, wo wir auch natürlich gerne viele Zuschauer sehen. Und das sieht man auch bei uns in Landau, bei unserem kleinen Landauer Stabhochsprung-Meeting, wo dann immer 1.500 Leute, 2.000 Leute kommen zum Zuschauen. Das gibt uns unglaublich viel Kraft und Energie, Motivation, um halt solche Höhen eben anzugreifen. Dieses Klatschen, dieses Jubeln, die Musik, das ist schon eigentlich immer so ein kleines Fest für uns alle und auch für die Zuschauer. So, und ich würde mich halt immer wieder freuen, wenn das auch weiterhin so bleibt, dass die Menschen sich davon auch begeistern lassen und auch gerne unterstützen einfach, so, weil wir leben auch viel von Sponsoren, von Unterstützung von außerhalb und wie jemand vorhin vielleicht in meiner Geschichte gehört hat, ich habe auch gearbeitet dafür nebenbei, um Geld zu verdienen und irgendwelche dann Dinge für den Sport zu finanzieren und das ist dann sehr viel entscheidend auch für Sportler, die versuchen ihren Durchbruch zu schaffen. So. Ich hoffe, das hat für den einen oder anderen ein bisschen auch die Augen geöffnet, was Stabhochsprung angeht. Und wie gesagt, hoffe, dass das ein klitzekleines Interesse erzeugt hat und was bewirken konnte, diese Story, dieses Gespräch. Und vielen lieben Dank für die Zuhörer.